Herzlichen Dank, Moritz, für die ganzen Gedanken zum Thema Veränderung oder Unterschied. Gell? Ich sehe keinen Unterschied, was verändert das Evangelium. Das ist mein Thema heute Morgen. Und der ein oder andere, der mich schon mal vorher gesehen hat, der hat heute Morgen gleich gesagt, oh, hast du den Bart wachsen lassen? Veränderung. In meinem Leben verändert sich ab und zu mal was. Vor 3 Wochen bin ich Vater geworden, zum 3. Mal. Verändert sich wieder was. Die Nächte werden kürzer. Für meine Frau natürlich viel mehr als für mich. Unsere Waschmaschine läuft häufiger. Gell? Und ja, was verändert sich in unserem Leben? Manche Veränderungen wollen wir, manche Veränderungen wollen wir nicht. Manche Veränderungen sind gut, manche sind schlecht. Ich bin so auf das Thema gekommen, weil ich über das Evangelium nachgedacht habe, auch ein Buch gelesen habe, das kann ich gerne empfehlen, von Timothy Keller. Das heißt Center Church, ist aber auf Deutsch übersetzt, das ist so sein Gemeindebaumodell. Und da spricht er eigentlich sehr lebensnah über die Frage, was ist das Evangelium und was verändert das Evangelium und wie findet Veränderung statt. Und eine der Dinge, die mich bewegt haben, diese Predigt auch zu halten, ist so dieser erste Satz, ich sehe keinen Unterschied. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber wenn ich manchmal mit Nichtchristen rede oder mit Leuten, die nicht zu uns in die Kirche kommen, dann merke ich, dass sie sagen, ja, ich brauche doch eigentlich gar nicht in die Kirche gehen, die sind ja gar nicht anders als ich, die Menschen, die dort sind. Und wenn ich ganz ehrlich bin, haben die recht manchmal. Und das ist eigentlich schockierend, finde ich. Denn irgendwo muss es doch einen Unterschied geben. Aber was macht denn den Unterschied und wie geschieht der Unterschied? Und ich habe das auch eine Zeit lang in meinem Leben gehabt, dass ich gedacht habe, hey, du kannst doch nicht da Pastor sein und es ändert sich nichts. Aber wie geschieht denn Veränderung? Was verändert das Evangelium? Und ich glaube, um diese Frage zu beantworten, gell, das Mikrofon funktioniert schon. Gut. Einfach nur, dass ihr mich hört. Wenn wir verstehen wollen, was das Evangelium verändert, müssen wir uns bewusst darüber sein, was das Evangelium denn eigentlich ist. Und wie wichtig das Evangelium ist. Wir müssen lernen, ein Stück weit auch zu unterscheiden, was nicht das Evangelium ist. Und ich glaube, das ist relativ wichtig für uns, in unserer Zeit auch zu begreifen, was nicht das Evangelium ist. Und wir müssen lernen zu verstehen, was denn die Folgen vom Evangelium sind. Und was ist das Evangelium? Ist das Evangelium, also zunächst mal muss man ja festhalten, das Evangelium ist eine ganz zentrale Botschaft innerhalb des Neuen Testamentes. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber in diesen 4 Lebensberichten von Jesus, die Evangelien, wird ja immer wieder darüber berichtet, so summarisch, was er gemacht hat, wie er gepredigt hat, manchmal auch ausführlich, aber manchmal auch zusammengefasst. Und in Markus 1, da wird ganz zugespitzt, schlagt es schön auf, habe ich jetzt nicht vorbereitet, Markus 1, da wird ganz zugespitzt formuliert, was ist denn die Botschaft, über die er predigt? Da heißt es Markus 1, Vers 14, und er nachdem Johannes gefangen genommen worden war, der Johannes der Täufer, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Die Botschaft Gottes, das heißt eigentlich Evangelium. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Also Jesus selbst hat das Evangelium schon verkündet. Die gute Botschaft. Und die bestand darin, dass das Reich Gottes, also die Herrschaft Gottes da nahe ist, dass man umkehren soll und glauben soll dieser guten Botschaft. Oder in 1. Korinther 15, da wird über das Evangelium gesprochen. Worin besteht das Evangelium? Und da kommt aber was anderes. Es ist nicht völlig unterschiedlich, wenn man darüber nachdenkt. Aber im 1. Korinther 15 wird als das Evangelium bezeichnet, dass Christus in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben ist. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Und als er auferstanden, hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. So erklärt Paulus, was das Evangelium ist. Er sagt sogar, Geschwister, ich möchte euch das an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Also wir merken erstens, es gibt unterschiedliche Zusammenfassungen vom Evangelium im Neuen Testament zu unterschiedlichen Zeiten. Und zweitens, Paulus betont, dass das Evangelium absolut grundlegend ist für jeden Christen. Das ist das Fundament eures Lebens geworden. Deswegen ist auch so wichtig, dass wir verstehen, was das Evangelium ist. So, was ist das Evangelium? Ist das Evangelium ein Programm zur Verbesserung der Menschheit? Ist das Evangelium eine Aufforderung zu einem frommen, moralisch hochstehend, aber komplizierten Lebensstil? So nach dem Motto, mindestens dreimal am Tag beten, sowie dreimal täglich Zähne putzen, oder? Oder jeden Tag Bibel lesen muss man und in die Kirche gehen, das über sich ergehen lassen und natürlich auch Geld spenden und man darf bestimmte Sachen nimmer. Ist das das Evangelium? Ist das die gute Botschaft? Ist das eine Information, die man einfach auswendig lernen soll und die man, der man zustimmen muss? Also so eine Art Dogma, irgendwelche richtigen Sätze, wo man sagen muss, jawohl, das ist richtig und auch für mich richtig? Die Frage ist doch, was ist das Evangelium? Was ist der Kern unseres christlichen Glaubens? Und ich fände es mal eine interessante Übung. Ich habe das in einem YouTube-Video, hat es einer gemeint, so ein Professor hat seinen Studenten gesagt, fasst mal das Evangelium auf einer Seite zusammen. Und dann fasst es in einem Absatz zusammen. Und dann fasst es in einem Satz zusammen und dann in einem Wort. Ich fände es wäre mal eine spannende Übung, sozusagen das Evangelium immer mehr zusammen zu schrumpfen. Und überlegt euch das doch mal kurz. Ich sage euch, was ich nehmen würde. Aber was wäre denn dieses eine Wort, was unverzichtbar ist, wenn es ums Evangelium geht? Ihr müsst es nicht sagen. Aber jemand hat es schon angedeutet. Ich würde sagen, Jesus. Im Evangelium geht es ganz zentral und zuallererst um Jesus Christus. Wer er ist, was er getan hat und was er uns ermöglicht. Im Evangelium geht es zuerst nicht um das, was ich zu tun habe, sondern um das, was Gott getan hat. Im Evangelium geht es zuerst nicht um das, was ich zu fühlen habe, sondern was Gott für mich gefühlt hat. Im Evangelium, das Evangelium ist zunächst einmal einfach die gute Nachricht, dass Gott uns so sehr liebt, dass er nicht wegbleibt von uns, sondern dass er auf diese Welt kommt und bereit ist, für uns stellvertretend am Kreuz zu sterben. Und ja, das ist in gewisser Weise eine Information. Aber das ist nur deswegen eine Information, weil wir das von uns aus auch nicht denken würden. Und deswegen ist diese Information so wichtig, weil mit dieser Information Gott ein Ziel verbindet. Im Evangelium geht es zunächst mal darum, dass wir in eine neue Beziehung zu Gott kommen. Dass wir neu verstehen, dass wir die Liebe Gottes uns weder verdienen müssen, noch uns zu rechtfertigen haben oder irgendjemandem beweisen müssen, dass wir würdig sind, von Gott geliebt zu werden. Im Evangelium geht es darum, dass Gott uns bedingungslos liebt und einfach in diese Welt kommt, die ihn sogar ablehnt und für uns stirbt, damit wir in eine neue Beziehung zu Gott treten können aus der Vergebung heraus. Und was sind die Feinde des Evangeliums? Ich bin davon überzeugt, ein großer Feind des Evangeliums bis hinein in unsere Gemeinden ist die Religiosität. Oder ein anderes Wort ist Moralismus. Ist die Idee, dass wir etwas zu leisten haben, damit wir vor Gott besser dastehen können. Und das gibt's in der christlichen und in der nichtchristlichen Variante. So diese Gesetze und Regeln, an die man sich zu halten hat, damit man Anerkennung bekommt. Damit man Wert hat. Oder? Und im christlichen Bereich... Ja, ich habe vorhin so ein paar Regeln aufgezählt, oder? Beten, Bibel lesen, Kirche geben, Geld geben, Kirche gehen, Geld geben und so. Und da kann sich ein unglaublicher Druck entwickeln. Oder das Christsein nur noch darin besteht, die Erwartungen der anderen zu erfüllen oder so zu tun, als ob. So zu tun, als ob wir überhaupt nicht mehr verführbar wären, weder finanziell noch materiell. Gerade wie in der Schweiz, oder? Noch sexuell. Und dann tun wir so, als wäre Pornografie kein Problem. Aber für wie viele Menschen ist das wirklich ein Problem? Und wie wird man denn von dem Problem frei? Ja, nicht so, indem man tut, als wäre es kein Problem. Sondern eigentlich ja, indem man nicht so tut, als wäre es ein Problem und Hilfe annimmt. Aber was kann denn helfen? Genau. Also das war mir wichtig, so am Anfang, was ist das Evangelium? Es geht ganz zentral um Jesus und dieser Moralismus, diese Religiosität, die unterscheidet sich ganz stark vom Evangelium, weil sie von uns ausgeht, weil sie uns zum Zentrum hat, weil sie nicht Jesus zum Zentrum hat, weil sie nicht von der Beziehung zu Gott ausgeht, weil sie sogar von dem Irrtum ausgeht, dass wir ja nur noch an ein paar Schrauben drehen müssten, damit. Und dann sind wir ja sowieso besser als alle anderen. Das ist ja auch eine der großen Probleme, finde ich, von uns Christen heutzutage in unserer Gesellschaft. Dass wir den Eindruck haben, ich sage jetzt mal, vielleicht trete ich da jemand zu nahe, ich will niemand zu nahe treten, aber alles, was ich sage, sage ich eigentlich, weil ich das selber auch schon erlebt habe, oder? Dass wir so eine gewisse Arroganz entwickeln und auf die anderen herabschauen. Ja, ich gehe ja in die Kirche, mich liebt Gott, oder? Ich gehe nicht in Puff oder gucke keine Pornos und deswegen bin ich der bessere Mensch. Warum ist dann Jesus eigentlich für dich gestorben, wenn du so ein toller Kerl bist? Warum musste Jesus für dich sterben? Das Evangelium. Dieser Moralismus, diese Regeln, die bringen uns dazu, dass wir den Kern des Evangeliums verleugnen. Oder? Und dass wir zu einem Verein uns entwickeln, wo es nur um Show geht. Und wo die Schwachen gar keinen Platz mehr haben. Oder alle scheinbar stark sind. Und deswegen ist das Evangelium eigentlich eine brutal gefährliche Nachricht, oder? Sie ist nämlich sehr wahr. Gott hält uns einen Spiegel vor. Und genauso ist ein Feind des Evangeliums ein gewisser Relativismus. Oder? Auf der einen Seite der Moralismus, auf der anderen Seite der Relativismus, die Religionslosigkeit. So schlimm bin ich ja eigentlich gar nicht. Gott wird dann eines Tages, kann ich ihm dann schon erklären, wie gut ich war. Wenn ich dann bei ihm bin, dann hoffe ich, dass es langt. Ein Relativismus, der das eigene Versagen relativiert, oder? Und ich würde sagen, schau, Jesus erzählt eigentlich davon, dass wir uns vor ihm gar nicht mehr rechtfertigen müssen, sondern dass er uns rechtfertigen will. Rechtfertigung ist ein zentraler Begriff im Neuen Testament, ist das Gegenteil von Verurteilung. Rechtfertigung heißt, ich gehe vom Gericht weg als einer, der gerecht gesprochen ist und nicht als einer, der verurteilt worden ist. Und jetzt sagt das Neue Testament, dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, will Gott uns Gerechtigkeit schenken. Nicht, weil er sagt, es ist doch alles egal und schwamm drüber. Nicht, weil er sagt, ja, du bist doch eigentlich so ein Lieber. Sondern weil er sagt, hey, ich weiß, dass das, was du getan hast und was du immer wieder tust, unsere Beziehung zerstört. Aber ich will unserer Beziehung eine neue Chance geben. Und ich lade dich ein in eine Beziehung, die von Liebe geprägt ist, die nicht von Beweisen und Abrechnen geprägt ist, sondern die von Gnade und Vergebung und Erbarmen geprägt ist. Ich liebe dich so sehr, ich sterbe für dich, ich sterbe am Kreuz für dich, bevor du überhaupt nach mir fragst. Okay, was ist das Evangelium? Das Evangelium ist die zentrale Botschaft, dass Jesus uns liebt und für uns gestorben ist und dass durch das, was Jesus getan hat, wir auf eine neue Beziehung zu Gott eintreten können. Das Evangelium ist nicht moralistisch und das Evangelium ist auch nicht relativistisch, sondern es ist ein dritter Weg. Es ist ein Leben aus der Beziehung. Christsein heißt, aus der Beziehung zum lebendigen Gott zu leben, der mich liebt und der mir vergibt, der mich sucht, der sich nach mir sehnt. Einer der faszinierendsten Texte im Neuen Testament ist für mich Lukas 15. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal geerbt hat. Ich noch nicht, glücklicherweise, meine Eltern leben noch. Aber ihr alle werdet mal erben. Aber stellt euch doch mal, oder ihr werdet hoffentlich mal was vererben. Aber stellt euch doch mal die Situation vom verlorenen Sohn vor. Da kommt einer der zwei Söhne, sagt zum Vater, Vater, Geld auf den Tisch, ich mach mich vom Acker. Wie wird euch das gehen? Oder zahlen mir mein Erbe aus? Ich weiß nicht, wie viel das bei euch wäre. Bei mir wäre es nicht so viel. Aber es würde mich trotzdem wurmen. Und dann geht der junge Mann, spaziert weg, bringt all das Geld durch und am Ende kommt er mit zerlumpten Kleidern zurück, stinkt nach Schweinen, weil er Schweine gehütet hat, kommt in der Hoffnung, dass er bei dir zu Hause in den Keller ziehen darf. Oder als dein Diener wieder eingestellt wird. So beschreibt es Jesus in im Neuen Testament, in Lukas 15. Und er will damit veranschaulichen, wie Gott ist. Ja, und wie reagiert dieser Vater? Wie reagiert Gott in diesem Gleichnis? Wartet der mit dem Teppichklopfer am Hofeingang? Wartet der mit dem Nudelholz hinter der Tür? Geht er auf den jungen Mann zu und sagt, sag mal, spinnst du jetzt zurückzukommen, nachdem du all mein Geld durchgebracht hast? Was willst du von mir? Sondern in der Bibel heißt, dass er ihn schon von Weitem sieht, ihm entgegenläuft, ihn in die Arme nimmt und ihm alles zurückgibt. Kleid, Stellung als Sohn. Und das erklärt Jesus, um zu veranschaulichen, wie Gott über uns denkt. Das Evangelium ist die Botschaft, dass Gott uns liebt, dass er in Jesus in diese Welt kommt und alle Voraussetzungen dafür schafft, dass wir in einer neuen Beziehung zu ihm leben können. Und das Evangelium, das scheint mir noch wichtig zu sein, das ist nicht nur die Botschaft für Nichtchristen oder noch Nichtchristen, die sie dann rettet. Und danach kommt dann die Gemeinde, oder? Und dann muss man sich tüchtig anstrengen. Sondern das Evangelium ist die Botschaft, die wir als Christen tagtäglich brauchen. Jemand hat mal gesagt, das Evangelium ist nicht das ABC des christlichen Glaubens, sondern das A bis Z. Also damit ist gemeint, ich brauche das Evangelium, auch wenn ich schon 50 Jahre Christ bin, immer noch genauso. Nach 50 Jahren Christsein lebe ich auch nicht aus meinen eigenen Verdiensten, sondern immer noch aus der Liebe, Gnade und Vergebung. Und das Evangelium, habe ich vorhin gesagt, ist eine riskante Botschaft, aber auch eine ganz wertvolle Botschaft. Sie ist deswegen riskant, weil sie uns zeigt, dass wir eigentlich schlechter sind, als wir je gedacht haben. Und ich muss ganz ehrlich sein, je länger ich Christ bin, desto deutlicher wird mir das, dass da auch manchmal was für Motive in meinem Herzen drin sind. Und ich habe vorhin so ein bisschen von der Arroganz erzählt. Davon sind wir ja nicht frei. Und das Evangelium ist aber auch eine geniale Botschaft, weil wir mehr geliebt werden, als wir je zu hoffen gewagt haben. Und jetzt kommen wir zum Thema Veränderung. Wie geschieht denn jetzt Veränderung? Wie geschieht Veränderung? Ich glaube, in einem Moralismus geschieht Veränderung aus einer gewissen Angst heraus. In der Religion geht es immer um Angst und Druck. So nach dem Motto, oh, wenn mich jetzt jemand bei dem und dem erwischen würde, dann würde ich ja nicht gut dastehen. Also mache ich das lieber nicht. Oh, wenn ich jetzt kein Geld geben würde, was denken dann die anderen von mir? Also gebe ich Geld. Und vielleicht auch aus der Überlegung heraus wieder Druck. Wenn ich das und das und das mache, dann schenkt Gott mir ja Gesundheit, Reichtum und Glück. Belohnung. So nach dem Motto, wenn ich das nicht mache, dann wird Gott mir ja was vorenthalten. Also verändere ich mich, damit ich bekomme. Aber ist Gott wirklich so? Sagt das Neue Testament, dass Gott uns etwas vorenthält, weil wir nicht genügend Leistung bringen? Vielleicht verändert man sich auch, weil man sagt, ja, wenn ich das jetzt machen würde, könnte ich morgen nicht mehr in den Spiegel schauen. Aber ich glaube, das sind eher Druckwege, um uns zu verändern. Ich glaube, ein anderer Weg zur Veränderung, und ich glaube, das hat viel mit Relativismus zu tun, also indem man eigentlich das eigene Versagen relativiert oder auch andere allgemeingültige Normen, Gottes Anspruch und Autorität relativiert, wächst eigentlich der menschliche Stolz. So nach dem Motto, ich kann das. Ich bring's. Und das Evangelium richtet sich, weiß nicht, ob ihr das jetzt gemerkt habt, richtet sich eigentlich gegen beides. Gegen Angst und gegen den Stolz. Wie geschieht Veränderung? Ich möchte euch gern einen Text vorlesen. Moment. Kurz überlegen, welchen Text. Genau, wir gehen noch einen Schritt zurück. Ich möchte euch gern einen Text vorlesen aus dem Markus-Evangelium, wo ich finde, das ist ein ganz erstaunlicher Text. Und der ist mir eigentlich in den letzten Monaten besonders wichtig geworden. Ich glaube, wenn wir uns darüber unterhalten würden, was zerstört unsere Welt? Was zerstört unsere Welt? Was macht unsere Welt kaputt? Was zerstört Menschen? Dann könnten wir uns schnell auf die Liste einigen, die da in Markus 7 von Jesus aufgezählt wird. Er sagt es, böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft uns zerstören. Ich lese es nochmal vor. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. Ich glaube, da könnte man uns drauf einigen, oder? Da wären wahrscheinlich viele dabei. Dass das unsere Welt zerstört und dass es auch uns Menschen zerstört. Aber jetzt ist die Frage, jetzt sagt Jesus gibt einen Hinweis. Er sagt, wisst ihr, woher das kommt? Wo der Ursprung von diesen Taten ist? Das sind ja gravierende Taten oder Mord. Diebstahl. Also ich habe schon geklaut in meinem Leben. Habe meine Eltern beklaut. Weil sie mir nicht genügend Taschengeld gegeben haben und ich nicht mit Geld umgehen konnte und ich cool vor den anderen darstellen wollte. Als Kind. Genau. Und jetzt sagt Jesus, ja, dieses Verhalten ist ein Problem, aber du musst viel tiefer gehen. Der Ursprung von dem, was unsere Welt kaputt macht, sind nicht die Taten, sondern die Taten kommen aus deinem Herzen. Die kommen aus deinem Innersten. Das beginnt bei deinen Gedanken. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein, sagt Jesus. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Und dann zählt er auf, Unzucht, Diebstahl, Mord und so weiter. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen. Und deswegen radikalisiert Jesus ja mal die Gebote, oder? Er sagt, du sollst nicht töten. Aber ich sag dir, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Oder? Mord beginnt ja nicht damit, dass ich jemanden ein Messer ins Herz steche. Sondern Mord beginnt mit meinem Herzen. Unzucht beginnt nicht damit, dass ich mit einer anderen Frau ins Bett steige und meine Frau betrüge, sondern der Betrug beginnt damit, dass ich in meinem Herzen meine Frau nicht mehr den Raum gebe und dann weiter weg das, was ich mir wünsche oder was sie mir angeblich nicht geben will und was mir angeblich zusteht, bei irgendjemand anders hole. Da spielt mein Herz ganz große Rolle. Und nicht nur, dass irgendjemand schön aussieht. Jetzt wieder die Frage, ja, was, wenn sich was verändern soll, ja, was verändert dann das Evangelium? Das Evangelium will unser Herz verändern. Und das können wir nicht alleine. Und das müssen wir auch gar nicht alleine. Und das Evangelium setzt genau da an, wo unser Problem liegt, nämlich an unserem Innersten. Und deswegen soll es von innen nach außen eine Veränderung geben. Einer der krassen Sätze, die es im Neuen Testament gibt, auch 2. Korinther 5, Vers 17. Da sagt Paulus, und das ist was, was ich gerade eigentlich, also ich erkläre es gleich, es gibt eine Dimension, die ich erlebt habe, oder? Da sagt er vielmehr, wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Er spricht da von einer neuen Geburt. 2. Korinther 5, Vers 17. Von einer neuen Geburt. Ich war dabei vor 3 Wochen, als mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Hey, so eine Geburt verändert einiges. Für ihn, für uns, klar. Und das ist ein Anfang. So eine Geburt ist nicht das Ende, oder? Aber es ist der Anfang. Aber ich finde es so wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass die Bibel von einer neuen Geburt spricht. Dass sie sagt, wenn du zu Gott kommst, dann will er dich zu einem neuen Menschen machen. Nicht nur er will das, sondern er macht dich zu einem neuen Menschen. Klar, deine alte Geschichte, deine alte Prägung, deine Charaktereigenschaften, die du dir angeeignet hast, deine Gewohnheiten, die fallen nicht auf einmal von dir ab. Deine Gedanken verändern sich nicht automatisch. Ich kenne nur ganz wenig Geschichten von Menschen, die gesagt haben, ja, ich war drogenabhängig, dann habe ich mich bekehrt und dann war ich nicht mehr drogenabhängig. Die meisten Alkoholiker, die ich kenne, sind ihr Leben lang Alkoholiker, auch wenn sie Christ sind. Aber es findet eine Veränderung in uns statt. Jesus nennt das Wiedergeburt, eine neue Schöpfung. Wir werden zu Gottes Kind. Vorher waren wir Gottes Geschöpf, jetzt werden wir zu Gottes Kind. Auf einmal dürfen wir zu Gott Vater sagen. Und deswegen verändert Gott durch die Kraft des Heiligen Geistes uns und unser Leben und er beginnt mit einer neuen Geburt. Er schenkt uns eine neue Identität. Da läuft nicht mehr der gleiche Daniel durch die Straße, der ein bisschen aufpoliert wurde, der einmal durch die Waschanlage gefahren ist, sondern die Bibel sagt, du sollst davon ausgehen, dass du ein neuer Mensch geworden bist, weil Gott etwas Neues in dir geschaffen hat. Eine neue Geburt, eine neue Beziehung zu Gott. Du hast auf einmal einen neuen Vater, mit dem lebst du. Und jetzt beginnt Veränderung. Und was treibt uns dann an zur Veränderung, wenn es nicht Angst ist oder Wut oder Stolz oder Druck? Und ich glaube, es ist das Evangelium, es ist die Gnade Gottes. Und ich möchte euch gerne was vorlesen aus Titus 2. Da steht, dass es eigentlich wichtig ist, dass wir erzogen werden, uns von aller Gottlosigkeit und von Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir hier noch auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Das sagt Paulus, ist eigentlich Aufgabe von Christen. Und dem würde ich zustimmen. Aber wer erzieht uns denn? Titus 2, Vers 12. Wer erzieht uns denn? Kann man Vers 11 dazu nehmen. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir noch hier auf Erden sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Und in Titus 3, Vers 5, also ein paar Verse weiter, erklärt Paulus auch, worin diese Gnade besteht. Er sagt, Gott hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Wie kommt es zu Veränderung? A, durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Wiedergeburt. dadurch, dass wir Gottes Kinder werden, aber auch dadurch, dass wir unser Leben immer und immer wieder von Gottes Liebe prägen lassen. Nicht von der Angst, wir könnten vor ihm nicht bestehen, sondern von der Gnade, dass er uns vergibt, dass er uns liebt, dass er uns annimmt, dass er uns einlädt, dass er nach uns Ausschau hält, dass er uns liebt. Das heißt nicht, dass Gott weder nicht heilig ist, oder dass Gott Relativist ist. Das heißt nicht, dass Gott egal ist, wie wir leben. Das heißt nicht, dass Gott eines Tages nicht der Richter über unser Leben ist. Das heißt es nicht. Aber es heißt, dass Gott uns jetzt anbietet, Vergebung zu bekommen. Und dass wir uns nicht selbst rechtfertigen müssen, sondern dass er uns in Jesus rechtfertigen möchte und durch den Sieg am Kreuz uns die Gelegenheit gibt, in eine neue Beziehung zu ihm zu kommen. Warum verändert das jetzt alles? Ja, weil ich glaube, und das will ich zum Schluss noch so ein bisschen veranschaulichen, wie sieht denn dann Veränderung aus? Ich glaube, dass wir Bibel lesen können, zum Beispiel aus Druck, weil wir meinen, das gehört zu einem guten Christsein. Aber wie wäre es denn, wenn du Bibel liest, weil du weißt, dass Gott sich darüber freut, wenn du Zeit mit ihm verbringst? Wenn Bibellesen deine Antwort auf seine Liebe wäre? Oder? Also vergleichen wir das mal mit einer Ehe. So nach dem Motto, das eine wäre, ja, ich esse das Essen von meiner Frau, weil ich ja muss. Ja, und ich mache ja auch noch Komplimente, weil ich, ja, vielleicht gibt's dann hinterher noch was. Ja, Nutznießen denken, oder? Druck. Ich tue was, damit ich was bekomme. Ich bin nett zu meiner Frau, dann ist sie nett zu mir. Oder ich mache ihr die Komplimente, weil ich sie liebe. Weil ich mich einfach freue, darüber mit ihr zusammen zu sein. Weil ich das schätze, dass sie sich Zeit genommen hat, um für mich zu kochen. Das ist doch Liebe. Das andere wäre Dienstleistungsverhältnis, würde ich mal sagen. Und versteht ihr, ich glaube, dass das nicht umsonst vergleicht die Bibel die Gottesbeziehung vom Volk Israel und von uns Menschen immer wieder mit der Ehe. Weil es in unserer Beziehung zu Gott um Liebe geht. Es geht nicht darum, ihm zu beweisen, dass wir ihm gehorchen. Sondern Gehorsam ist Ausdruck unserer Liebe zu ihm. Und ist eine Antwort auf seine Liebe. Bibellesen ist die Chance, Gottes Stimme zu hören. Bibellesen ist die Chance, Gott besser kennenzulernen. Bibellesen ist die Chance, den kennenzulernen, mit dem ich doch die Ewigkeit verbringen will, oder? Ich meine, ich rate ja den Leuten schon immer vor der Hochzeit, dass sie viel miteinander reden. Beten heißt nicht, dass ich Gott was abringe, dass ich es aus ihm herauswürge, sondern beten heißt, dass ich mit Gott mein Leben teile. Dass ich ihm erzähle, was mich bewegt, was ich erlebe, dass ich ihn um Rat frage, dass ich auf ihn höre. Geben heißt ja nicht, dass ich ja halt auch noch was abgeben muss, damit ich dann von Gott auch noch belohnt werde. Sondern ich kann geben, weil er selber ja gibt. Weil Gott ein gebender Gott ist. Es ist ganz spannend. 2. Korinther 8 und 9 geht es um die Kollekte. Oder? Und mit welcher Motivation, auf welche Art und Weise versucht Paulus, die Gemeinde zu motivieren, Geld zu geben? Könnt ihr mal nachlesen. Was sagt er da? Er sagt, ist das was? Ich bin der Apostel, ich habe euch gegründet, jetzt zückt da mal euer Geldbeutel. Ich habe das letzten Sommer gesagt, Scheinwerfer Gottes, oder soll der sein? Und dann wird richtig gegeben. Oder sagt er vielleicht sogar, ja, wisst ihr, ihr seid es Gott schuldig. Ihr seid es mir schuldig. Ihr seid es den Jerusalemer Gemeinde schuldig. Nein, das sagt er nicht. Mit was für einem Argument kommt er? Er sagt, Gott wurde arm für uns, damit wir durch seinen Armut reich werden. Er spricht vom Evangelium. Er spricht von Jesus, der sein Leben gegeben hat, der nichts zurückgehalten hat, der weder seine Luxuswohnung im Himmel behalten hat, noch den einfachen Weg gegangen ist. Sondern er spricht davon, dass Gott in diese Welt gekommen ist und arm geworden ist und dass wir durch seine Armut reich werden können. Und deswegen haben wir einen Gott, der uns versorgt, der uns liebt. Und deswegen kann ich geben, weil ich nicht Angst haben muss, zu kurz zu kommen. Ich kann geben, weil es nicht nur darum geht, mit dem Geld mich darzustellen, sondern auch Gottes Sache zu tun. Noch ein anderes Beispiel, Epheser 5. Wie Männer sich Frauen gegenüber verhalten sollen in der Ehe. Was nimmt Paulus da für ein Argument? Was nimmt er für ein Beispiel? Epheser 5. Er sagt, wisst ihr, ihr lieben Ehemänner, ihr müsst euch Jesus zum Vorbild nehmen. Die Männer sollen ihre Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Wow. Das Evangelium verändert die Wahrheit. Hey, Gott hat alles gegeben und hat deine Frau und dich so sehr geliebt, dass er sein Leben gegeben hat. Jetzt sollst du mit der gleichen Liebe leben. Als Antwort auf die Liebe, die Gott dir schenkt. Nicht aus Druck, aber die Logik, die dahinter steht, ist, wir müssen immer wieder uns das Evangelium vor Augen halten. Wir müssen immer wieder in der Wahrheit des Evangeliums baden, dass wir in jeder Hinsicht verstehen, wir tun das Gute nicht um unseretwillen, sondern um Gottes Willen. Wir leben ein Leben nach seinem Willen, nicht um uns seine Gunst zu verdienen, sondern um ihn zu ehren und ihm Freude zu machen, um ihn zu verherrlichen. Was verändert unser Leben? Wodurch geschieht Veränderung? Durch das Evangelium. Er kommt in diese Welt, um alle Hindernisse auf die Seite zu schaffen, die zwischen uns und Gott stehen. Und er lädt uns ein, darauf zu antworten. Und deswegen macht Ehebruch keinen Sinn. Und deswegen macht Pornografie keinen Sinn. Und deswegen macht hintenrum Gerede keinen Sinn. Weil es kein gutes Licht auf unseren Gott wirft. Und weil es unser Leben zerstört. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du nicht bequem bist. Dass du nicht zurückhältst mit den schwierigen Informationen und Antworten. Ich danke dir so sehr, dass du immer wieder deinen Finger in mein Leben legst und ihn gerade auf die wunde Stelle legst. Und ich danke dir für die Botschaft, dass du mit uns redest, dass du zu uns kommst und dass wir in der Beziehung mit dir leben dürfen. Und ich danke dir auch, dass du noch nie schockiert warst, als du in mein Leben geschaut hast, dass du noch nie überrascht warst von den Gedanken, die da sind, sondern dass du immer bereit warst zu vergeben. Danke, dass du dich nicht abwendest, sondern die Hand nach uns ausstreckst. Danke, dürfen wir im Zeitalter der Gnade leben, des Wissens, dass du bereit bist zu vergeben. Danke, hast du uns das wunderbare Bild von dem Vater geschenkt, der uns sucht. Danke, verändert das Evangelium so viel und dürfen wir einen Unterschied machen. Danke, dürfen wir mit dir leben und für dich leben. Amen.